Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet.
Im Internet
unter www.citychurch.de.
Zum dritten und letzten Mal in diesem Jahr Flow. Weil ich relativ sicher bin, dass Leute da sind, die bei den ersten zwei Malen nicht dabei waren, sag ich noch einmal kurz, was Flow ist. Flow ist, wenn du dich auf eine Sache voll konzentrieren musst, aber dann, wenn du es tust, geht dir die Sache leicht von der Hand. Das nennt man Flow. Es gibt Dinge, auf die konzentriert man sich, aber es funktioniert trotzdem nicht. Das wäre der Fall, wenn ich das versuche, was der Fahrradfahrer da versucht hat. Das nennt man dann nicht Flow, sondern Überforderung. Es gibt auch Dinge, die funktionieren absolut leicht, ohne dass man sich konzentrieren muss. Das nennt man meistens dann irgendwann Unterforderung oder sogar Langeweile. Flow ist das, was genau dazwischen liegt oder dazwischen entsteht. Gefordert sein, aber nicht überfordert. So, natürlich finden sich im Sport die besten Bilder für Flow und deswegen hatten unsere Reihen auch immer Sportbilder. Das war im Januar dieser Snowboarder, der hinter seiner Schneestaubfahne praktisch fast verschwindet. Und im Juli der Surfer und jetzt im November eben der Biker. So, wir haben diese Predigtreihe Flow genannt und wir haben sie immer wieder wiederholt, weil wir uns als City Church in drei Bereichen Flow wünschen. Nämlich in Sachen Beziehungen, das ist das, um was es heute geht, in Sachen das Buch lesen, gemeint ist Inspiration durch die Bibel erfahren und das dritte, die Stadt leben, also gemeint ist unsere Außenwirkung. In diesen drei Bereichen wünschen wir uns Flow, darauf wollen wir uns in 2011 konzentrieren. Heute also Beziehungen. Warum glauben wir, dass wir hier uns fokussieren müssen? Weil wir glauben, dass eine Kirche nur so stark ist, wie die Beziehungsnetzwerke der Menschen, die zu dieser Kirche gehören. Und das glauben wir, weil Beziehung letztlich nicht nur in der Kirche, sondern überhaupt im Leben die Grundlage von allem ist. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich mich nicht wiederhole. Ein bisschen werde ich mich wiederholen, aber ich mache es ganz kurz. Der Mensch ist ein soziales Wesen. Ne? Mensch, Mensch, Pfeil dazwischen. Dankeschön. Der Mensch ist ein soziales Wesen, das wissen wir alle irgendwie. Ohne Beziehungen können wir nicht leben, zumindest wollen wir nicht so leben. Und wir können eigentlich auch nicht auf Dauer wirklich ohne Beziehung leben. Jedenfalls nicht glücklich. Und wenn Philosophen sich auf die Suche nach dem Sinn des Lebens machen, dann landen sie irgendwann bei Beziehungen, bei der Liebe. Oder dabei, dass es irgendwie keinen Sinn gibt. Aber letztlich landen sie oft da. Irgendwo in Beziehung, in Liebe, da muss wohl der Sinn des Lebens liegen. Und das ist so, obwohl wir feststellen, dass Beziehungen eine schwierige Sache sind. Wir erwarten total Großes davon, aber wir stellen auch fest, es ist eine komplizierte Geschichte. Sie gehen häufig auch irgendwie schief. So, außerdem glauben wir als Christen, dass Gott ein soziales Wesen ist. Vielleicht kann er ohne Menschen leben, aber er will es nicht. Obwohl er weiß, wie kompliziert Beziehung mit Menschen ist, erzählt die Bibel die lange Geschichte von der Beziehungswiederherstellung Gottes mit seinen Menschen. So, und weil das da so ist, weil wir glauben, dass dieses Dreieck hier Wahrheit abbildet, glauben wir, dass Kirche ein Ort sein muss, an dem Beziehung wiederhergestellt wird zwischen Gott und Menschen und zwischen Menschen und Menschen. So, einige von euch sollten sich an dieses Ding da erinnern. Das nächste, das ist eine Triangel. War auch schon Gegenstand einer Predigt über Beziehungen. Es ging damals darum, dass die Kirche eigentlich bei dem, was sie tut, in drei Richtungen arbeitet oder in drei Beziehungsebenen arbeitet. Nämlich, sie muss eine Hilfe sein für die Beziehung des Menschen nach oben, Gott, ab. Sie muss eine Hilfe sein für Menschen, die außerhalb der Kirche sind. Uns helfen, Beziehung zu leben zu Menschen außerhalb der Kirche oder die Kirche in Beziehung bringen zu Menschen außerhalb der Kirche, out. Und sie muss Menschen helfen, in Beziehung zueinander zu leben, in. Diese Leute, die ihr jetzt hier seid. Ja, und um dieses in geht es heute. Die Beziehungen unter uns. So. Anfang des Jahres hatten wir den Eindruck, hier müssen wir investieren in die Beziehungen unter uns. Deswegen ist Beziehungen Leben einer der Schwerpunkte, dieser drei Schwerpunkte dieses Jahr. Und wir haben auch versucht, das ein bisschen praktisch zu machen. Vielleicht erinnert ihr euch an die Mikro-Churches oder Micro-Churches, wie manche Dinger genannt haben. Also ganz kleine Mini-Kirchen, die sich praktisch, wo sich Leute einfach um irgendeine Aktivität 3, 4, 5 Mal getroffen haben und zusammen gekocht oder gestrickt oder whatever gemacht haben. Um sich dabei kennenzulernen, Beziehungen zu knüpfen. Oder Leute haben im letzten Jahr, in diesem Jahr, sich bewusst einer Mini-Church angeschlossen. Das ist nicht dasselbe wie Mikro-Church. Und dort neue Leute kennengelernt. Oder wir hatten beim letzten Mal im Juli gar keine Predigt zu diesem Thema, sondern, ich war leider nicht da, deswegen kann ich es nur aus Erzählungen beschreiben, so eine Art Podiumsdiskussion, wo Leute über Beziehung was gesagt haben. Und ihr habt hier, glaube ich, so eine Art Speed-Dating gemacht oder irgendwie sowas. Rasch mal Leute kennenlernen, die hier in diesem Raum sitzen. Also wir haben versucht, das praktisch zu machen. So, heute also zum dritten Mal ein Impuls in diese Richtung Beziehung. Und ich beginne, ja, eigentlich habe ich schon begonnen, aber jetzt komme ich richtig zum Thema. Ja, und da beginne ich mit einem Bekenntnis, wieder mal. Ich gebe zu, dass ich irgendwie ein bisschen Harry Potter Fan bin. Wirklich. Am Freitag hatte ich noch Urlaub und dann wollte ich eigentlich nur einen kurzen Kaffee trinken und danach im Garten aufräumen. Dann lag da so ein Buch von meinen Kindern, so ein Making-of-Buch irgendwie, über wie diese Filme entstanden sind. Viele, viele, viele Bilder, dickes Ding. Und ich blätter so während dem Kaffee da drin. Irgendwann war es draußen dunkel und dann konnte ich das mit dem Garten dann auch lassen. Ich mag diese Fantasiewelt von Harry Potter. Und der hübscheste, wohnlichste, heimeligste Ort, mir fällt kein besseres Wort ein, in der Welt Harry Potters ist ein Haus. Der Fuchsbau, das Zuhause der Weasleys, ein Ort der Zuflucht, der Gastfreundschaft, der Wärme, der Geborgenheit. Wir schauen jetzt einen Ausschnitt der in diesem Haus spielt. Zweiter Film. Der Inhalt der Szene, also was die Leute reden, ist völlig nebensächlich. Könnt ihr vergessen. Mir geht es um die Atmosphäre in diesem Haus. Die Szene ist die, dass die Weasley-Brüder gerade Harry Potter aus seinem nicht so wohnlichen Zuhause gerettet haben quasi und jetzt eben in den Fuchsbau zu sich nach Hause bringen. Drei Wahrheiten für unser Leben kann man aus dieser Szene ziehen und diese drei Wahrheiten sind gleichzeitig gleich die drei Predigtpunkte. Die erste, der Esstisch ist der Ort, an dem man wirklich zu Hause ist. Der zweite Punkt, in einer Familie gilt alle für einen, einer für alle. Und der dritte Punkt ist, Familie mag gewöhnlich sein, dafür ist sie real. Also vielleicht findet ihr, die Weasleys jetzt keine gewöhnliche Familie, so, aber in dieser Zauberwelt ist sie schon eine gewöhnliche Familie, sogar eine eher unterdurchschnittliche Familie, in dem Ansehen jedenfalls, dass sie so sonst bei anderen Zauberfamilien hat. Familie mag gewöhnlich sein, dafür ist sie real. So, und zu diesen drei Punkten werde ich jetzt was sagen, aber nicht anhand Harry Potters, sondern anhand eines Textes, der zum Herz des Christentums gehört. Und der hat mit einem Esstisch zu tun und der hat mit Familie im übertragenen Sinne zu tun und der hat auch mit realer Gewöhnlichkeit zu tun. Die Begebenheit, von der ich rede, steht im Text in Lukas 22, 14 bis 23. Und die Begebenheit, in der dort berichtet wird, ist sozusagen zum Bild für Kirche schlechthin geworden. Und das nicht zufällig, das hat sich nicht zufällig so entwickelt als Bild für die Kirche, sondern das war von oberster Stelle her so gewollt. Und wenn ich oberste Stelle sage, meine ich oberste Stelle. Also, ich lese diesen Text erstmal nur die erste Hälfte, denn der passt zum ersten Punkt. Lukas 22. Als die Stunde gekommen war, setzte sich Jesus zu Tisch, das ist der Esstisch, und die Apostel mit ihm. Er sagte, ich habe mich sehr danach gesehnt, dieses Passamahl mit euch zu feiern, bevor ich leiden muss. Denn ich sage euch, ich werde es erst wieder feiern, wenn das, worauf jedes Passamahl hinweist, in der neuen Welt Gottes zur Erfüllung gekommen ist. Dann nahm er den Becher mit Wein, sprach darüber das Dankgebet und sagte, nehmt diesen Becher und teilt ihn unter euch, denn ich sage euch, ich werde erst wieder Wein trinken, wenn die neue Welt Gottes da ist. Also das Abendmahl. Das Abendmahl. Seit 2000 Jahren ist das Abendmahl das Herz der christlichen Kirche. In der katholischen Kirche ist das noch viel deutlicher als in der evangelischen Kirche. Da ist die Messe das Zentrale, weshalb man überhaupt in den Gottesdienst geht, die Eucharistie. Und als vor 150, 200 Jahren Freikirchen entstanden, es gab auch Freikirchen, die schon vorher entstanden sind, aber in diesem Zeitraum sind einige entstanden, da war oft das Abendmahlsding der Anlass. Heinrich Hermann Grafe, den wenigsten von euch bekannt, ist jedenfalls der Gründer der ersten freien evangelischen Gemeinde und wir sind eine solche. Und der trat aus der evangelischen Kirche aus, weil er zwei Dinge nicht übereinander bekam, nämlich sein Glauben daran, dass das Abendmahl letztlich die Gemeinschaft derer abbildet, die an Christus glauben. Das Abendmahl nehmen die, die an Christus glauben und damit bildet das Abendmahl die Kirche ab, definiert quasi, was Kirche ist. Nämlich die, die zum Abendmahl kommen. Und er kriegte aber den anderen Punkt nicht damit überein, dass die Kirche es eigentlich an jeden austeilt, egal ob er nun glaubt oder nicht. Daran ist ja ganz sympathisch, dass die Kirche damit ziemlich groß ist. Aber er sagte, eigentlich ist das doch nicht wahr. Die Kirche ist doch nicht so groß, wie das, was wir hier im Abendmahl uns gegenseitig vormachen. Hier glauben doch gar nicht alle wirklich. Also hat er Kirche gegründet und sie Gemeinschaft der Glaubenden genannt. Ja? Also jedenfalls das nur am Rande. Das Abendmahl sozusagen als das Bild für Kirche war schon immer, gehörte schon immer zum Herz des Verständnisses von Kirche. Und es geht beim Abendmahl um Beziehungen. Deswegen habe ich diesen Text für heute gewählt. Und weil wir gleich Abendmahl feiern natürlich. Das Abendmahl ist sozusagen in verdichteter Form bildet es das ab, was Kirche eigentlich sein soll. Beziehung zu Christus und Beziehung zueinander wird darin abgebildet. Gleich feiern wir das und dann erlebt ihr sozusagen in einer Symbolhandlung, wenn man so will, das, was Kirche ist. Wir erleben uns als Kirche. Was mir daran gefällt, Jesus wählt einen Esstisch, und das ist der Link zu Harry Potter. Jesus wählt einen Esstisch als Symbol für das, was Kirche ist. In diesem Raum damals, da wurde wirklich zu Abend gegessen. Da hat Jesus nicht nur irgendwie so ein Stückchen Brot, das auch schon trocken war, und relativ wenig Wein durch die Reihen gegeben. Und das war dann das Abendmahl. Sondern man hat Abendessen zusammen gehabt. Es roch nach gebratenem Fleisch in diesem Raum, nach Lamm, um genau zu sein. Es gab Wein, und zwar mehr als einen Fingerhut voll. Und es war nicht ein normales Abendessen, es war ein Festessen. Es war ein Festtag Passa. Und dieses Fest war eigentlich ein Familienfest. Also, das feierte man nicht, ganz sicher nicht, mit seinen Junggesellenkumpels. Nicht alle waren Junggesellen, Petrus glaube ich nicht. In diesem Rahmen machte man das eigentlich genau nicht, sondern Passa feiert man zu Hause, am Esstisch von Mama, auf der Eckbank im Fuchsbau. Da wird Passa gefeiert. Jesus wählt ein gemeinsames Familienessen als Symbol für die Kirche. Für den Ort, oder er sagt letztlich damit ein Stückchen, Kirche ist der Ort, an dem du zu Hause bist. Ein Esstisch. Der ideale Raum für eine Kirche wäre also eigentlich kein Kino, sondern ein Esszimmer oder noch besser eine Küche, in der man essen kann. Ich finde, das ist der Inbegriff von Zuhause sein. Deswegen sitze ich viel lieber an unserer harten und sehr engen Bank hinter dem Esstisch in der Küche, als auf dem weichen Sofa im Wohnzimmer. Und wenn du mal bei mir zu Besuch sein solltest, dann kannst du sozusagen daran, wo du Platz nehmen darfst, dich dann so in die Liga einordnen, in der du spielst. Ne? Also Wohnzimmer wäre netter Gast, guter Bekannter, Küche, enger Freund, gehört schon fast zur Familie. Nein, in der Küche kann man mit mehreren Leuten gar nicht sitzen. Nicht so, aber jedenfalls der Esstisch ist das Symbol für Zuhause, finde ich. Und in gewisser Weise ist das, was Jesus beim Abendmahl tut, er sagt Folgendes, oder er tut da Folgendes, er gründet Kirche als Familie. Als Familie. Die Beziehungen der Menschen in einer Kirche gleichen am ehesten Familienbeziehungen. Also, wisst ihr, wie man sich in den ersten Kirchen angesprochen hat gegenseitig? Und man sich manchmal in gewissen frommen Kreisen heute noch anspricht. Oder wie Paulus seine Briefe beginnt, wenn er an diese Kirchen schreibt. Er sagt, liebe Geschwister, liebe Brüder und Schwestern. Man sprach sich an mit Bruder, Dimitri oder was. Ja? Eine Kirche ist also eine Gruppe von Leuten, die um einen Esstisch versammelt ist und alle, die um diesen Tisch sitzen, verstehen sich als Brüder und Schwestern, obwohl sie nicht verwandt sind. Und wenn wir heute Abend mal feiern, dann bringen wir das damit sozusagen symbolisch zum Ausdruck. Uns verbindet etwas, was nicht Freundschaft ist. Also wir sind nicht Freunde, vielleicht sind wir auch Freunde, das ist jetzt natürlich nett. Aber das ist eigentlich nicht der Gedanke, dass wir Freunde sind und deswegen feiern wir Abendmahl. Und es verbindet uns auch etwas anderes als ein gemeinsames Ziel. Also sozusagen, wir sind so eine Arbeitsgemeinschaft, wir haben dasselbe vor, deswegen tun wir es zusammen. Vielleicht, also wir sind sozusagen nicht Teammitglieder, vielleicht sind wir es auch. Aber der Grund, der tiefere Grund ist eigentlich, uns verbindet etwas, was man am ehesten mit Familienbanden beschreiben kann. Was macht Familienbande aus? Was macht Beziehung von Geschwistern aus, dass sie ein Herz und eine Seele sind? Ich habe zwei Brüder. Ich habe beim Vorbereiten überlegt, wenn meine Brüder nicht meine Brüder wären, sondern einfach so Leute, denen ich wären das meine Freunde. Ich habe keine Ahnung. Sie leben woanders. Vielleicht sehe ich sie zweimal im Jahr. Ich weiß nicht, ob wir Freunde, kann ich beim besten Willen nicht beantworten, wären wir Freunde. Ich kann das nicht beantworten, weil wir Brüder sind. Wir haben nicht eine Beziehung, weil wir uns so brillant verstehen und die Chemie so gut stimmt, sondern wir haben eine Beziehung, weil wir die Füße unter demselben Esstisch hatten. Und wir werden diese Beziehung immer haben. Selbst wenn wir uns völlig aus den Augen verlieren, bleiben wir untrennbar Brüder. Freundschaften kannst du lösen, aber Geschwisterbande kannst du letztlich nicht lösen, selbst wenn du dir völlig aus dem Weg gehst. Brüder bleibt dir, Schwestern bleibt dir. So, also um Missverständnisse irgendwie entgegenzuwirken. Ich mag meine Brüder, ganz große Jungs. Sind auch Pastoren, aber sonst sind sie in Ordnung. So, was heißt das jetzt für die City Church, dass wir Familie sind? Wenn Kirche sowas wie Familie ist und weniger sowas wie ein Club von Freunden, dann heißt das zum Beispiel, dass wir nicht zusammen gehören, weil unsere Chemie so gut stimmt. Und dann heißt das, dass wir zusammengehören, weil uns jemand verbindet, nicht wir selbst uns verbinden. Dann heißt das also, dass eine Kirche eigentlich ein Ort sein muss, in dem jeder so willkommen und akzeptiert ist, wie er ist. Man muss nicht irgendwie sein, um für die Kirche wertvoll zu werden und dann Freund und zu werden und gleich zugehören zu dürfen. Harry sitzt in dieser Familie an dem Tisch, ne? Und er taucht da ein in eine Welt, die völlig ungeschönt einfach Familie ist. Ein Chaos in diesem Haus, eine irgendwie schrullige Familie, aber liebenswert. Percy im Schlafanzug, strubbeliges Haar. Ne? So ist Familie. Jeder ist, wie er eben ist. So. Jeder ist, wie er eben ist. Kirche ist oder, man könnte auch sagen, müsste der Ort sein, wo man so sein kann, wie man ist und trotzdem dazugehört. Wo du nicht dazugehörst, weil du ein Gewinn bist für diese Gemeinschaft, weil du so schön aussiehst oder so gute Dinge kannst oder so viel Geld hast oder irgendwas. Sondern wo du dazugehörst, einfach weil du eben ein Bruder oder eine Schwester bist, Punkt. So, ich will damit nicht sagen, dass ihr euch jetzt demnächst in Schlafanzügen und mit strubbeligen Haaren hier auftaucht. Also ganz so vertraut wollen wir es dann doch nicht. Ne? Aber letztlich müsste Kirche Orte bieten, an denen man Vertraulichkeit riskieren kann. Ihr findet auf diesem Zettel da zum Abendmahl, da drückt euch immer hinten so Texte ab, die müsst ihr jetzt nicht rausholen. Nachher, wenn ihr Zeit habt, könnt ihr mal den Text lesen von Zygmunt Bauman. Und er beschreibt, wie in unserer Welt Beziehungen aussehen. Den kann man nicht jetzt nebenher lesen, der ist so kompliziert, außerdem könnt ihr den gar nicht sehen, der ist so klein und dunkel hier. Aber er beschreibt, dass in unserer Welt Beziehungen oft auf dem gründen, was Menschen wert sind. Kirche müsste genau ein Ort sein, wo das nicht die Rolle spielt. So, zweitens, wenn wir Familie sind, dann würde es heißen, dass wir Ressourcen teilen. Ne, in der Familie, gut, da gehört nicht jedem alles, aber irgendwie gehören uns doch die Dinge mehr, als sie mir und einem Kumpel gehören oder mir und einem Fremden. Man kann nicht zusammen an einem Esstisch sitzen und einer hungert. Zusammen essen bedeutet immer, dass man teilt irgendwie. Vielleicht macht das dann die Magie von zusammen essen aus, das Beziehungsstiftende. Auf jeden Fall, Kirche, wenn Kirche ein bisschen wie Familie ist, dann ist Kirche ein Ort, wo Leute anderen Leuten helfen, wo Leute für andere Leute Verantwortung nehmen. Jede Woche fast geht bei uns eine Infomail rum, wo irgendjemand Hilfe braucht. Und manchmal schleppen Leute für andere Umzugskartons, die sie gar nicht kennen, Verantwortung füreinander übernehmen. Wenn Kirche Familie ist, müsste das so sein. Wenn Kirche Familie ist, dann darf unsere Gemeinschaft auch nicht auf Sympathie beruhen, sondern auf etwas Höherem. Das würde bedeuten, dass wir verschieden sind und trotzdem zusammengehören. Und das würde sogar bedeuten, dass wir versuchen, in unseren Beziehungen Grenzen zu Menschen zu überwinden, die anders sind als wir. Soziale Grenzen zum Beispiel. Kirche muss in ihrer DNA haben, soziale Grenzen zu überwinden, weil man nicht zusammengehört, weil man sich so gleich ist, sondern weil man Familie ist. Ethnische Grenzen, Grenzen von Generationen, intellektuelle Grenzen, was weiß ich. Ich weiß, wir sind eine Kirche, die, wo man denken könnte, hey, ihr habt doch eine genaue Zielgruppe im Auge, ne? Haben wir auch. In gewisser Weise sprechen wir eine bestimmte Art von Menschen. Meine Oma würde sich, die würde das nett finden hier, wenn sie nicht immer kommen müsste. So. Ja? Also, die würde das nicht mögen. Und wir finden das auch wichtig, dass eine Kirche ein bestimmtes Format hat, weil sie, wenn sie versucht, alle zu erreichen, keinen erreicht. Aber wenn das dazu führt, dass manche Leute hier willkommen sind und andere nicht, dann haben wir ein Problem. Kirche muss in ihrer DNA haben, dass sie Grenzen zu Menschen überwindet. Vielleicht nicht sofort alle Grenzen, weil das ist gar nicht so einfach. Aber es muss in unserer DNA sein, dass hier jeder willkommen ist und dass wir versuchen, Menschen zu erreichen, die anders sind als wir selbst. Sag ich mal so. Weil, jetzt komme ich zum zweiten Punkt, es ist einer, der für alle lebte und für alle starb. Für alle. Nicht nur für bestimmte Leute. Das ist der zweite Punkt, der im Abendmahl deutlich wird. Und dazu muss ich den zweiten Text lesen, den zweiten Teil. Einer für alle, alle für einen. Dann nahm Jesus ein Brot, sprach darüber das Dankgebet, brach es in Stücke und gab es ihnen mit den Worten, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Tut das immer wieder, damit unter euch gegenwärtig ist, was ich für euch getan habe. Und dann nahm er den Becher nach dem... Ebenso nahm er den Becher... Nach dem Essen den Becher mit Wein und sagte, dieser Becher ist Gottes neuer Bund, der in Kraft gesetzt wird durch mein Blut, das für euch vergossen wird. Aber ihr müsst wissen, der Verräter sitzt hier mit mir am gleichen Tisch. Der Menschensohn muss zwar den Weg gehen, der ihm bestimmt ist, aber wehe dem Menschen, der ihn verrät. Da fingen sie an, untereinander zu fragen, wer von ihnen es wohl sei, der so etwas tun würde. Diese 12 Leute damals, die Menschen der Kirche heute, wir sind verbunden wie Brüder und Schwestern, weil wir mit dem verbunden sind, der für alle stirbt und für alle lebt und für alle stirbt und für alle Blut vergießt, das unseren Bund besiegelt, und zwar den Bund von Gott mit jedem von uns. Das ist das, was uns verbindet. Weil einer für alle lebt oder für alle stirbt. Jesus wählt Brot, das man zerbrechen muss, damit man es essen kann, um uns ins Gedächtnis zu brennen. Im Zentrum eurer Gemeinschaft steht, dass ich mein Leben für jeden von euch gebe. Und er wählt Wein, rot wie Blut, ne, als Symbol für den Bund, den Gott mit uns schließt. Wenn es nicht so pathetisch klänge, könnte man sagen, er schließt Blutsbrüderschaft mit uns und wir untereinander. Sowas. Es hat das Ganze natürlich einen tieferen Sinn und hat mit dem Passamahl zu tun. Beim Passamahl feierten die Juden und feiern es heute noch ihre Befreiung aus Ägypten, Sklaverei. Und damals bei dieser Befreiung hatte das Blut von Lämmern, spielte da eine Rolle, die praktisch stellvertretend geopfert worden waren. Und ohne die ganze Geschichte jetzt zu wiederholen, in den Köpfen der Jünger ist das, wenn sie Passafest feiern. Ne? Passafest gleich, ein Passalamm stirbt, und wir essen das ja hier gerade alle zusammen, ne? Die sitzen da und essen das. Ein Lamm stirbt, ein Volk wird frei. Und wenn Jesus jetzt sowas sagt, mein Blut ist der neue Bund Gottes mit ihm, mit euch, dann denken Sie an den alten Bund Gottes damals mit dem Volk und an Blut, was geflossen ist, damit Menschen frei werden. Und Sie ahnen etwas davon, von der Bedeutung dessen, was Jesus hier sagt. Jetzt fließt mein Blut für euch. Und das ist Gottes Bund mit euch. Der Tod des einen ist das Leben der anderen. Also wenn du gleich Brot und Wein so zu dir nimmst, dann sei dir bewusst, wenn du das tust, dann bekennst du damit, ja, ich glaube das. Der Tod Jesu ist mein Leben, sein Blut besiegelt meinen Bund mit Gott. Ich glaube das und ich bin deshalb Teil seiner Familie. Nimm Brot und Wein auch nur, wenn du das glaubst. So, vielleicht weißt und glaubst du das seit Jahren, vielleicht beginnst du gerade erst das zu erkennen. Erst zu erkennen, dass Beziehung zu Gott in deinem Leben wichtig ist, dass du fast nicht ohne diese Beziehung zu Gott Beziehung zu anderen Menschen vernünftig leben kannst. Dass dieses Dreieck, diese Triangel da am Anfang, ne, dass die etwas Wahres abbildet. Vielleicht spürst du etwas von der Heimatlosigkeit in dieser Welt. Fast sowas wie Verlorenheit manchmal. Und du ahnst, das ist nicht nur so ein seelischer Schwächeanfall, den man manchmal hat, wenn es einem nicht gut geht, sondern das ist Wahrnehmung einer tatsächlichen Realität. Irgendwie sind wir Menschen nicht mehr zu Hause. Es könnte dir klar werden, wenn du die Bosheiten in dieser Welt beobachtest oder in die Abgründe deines eigenen Herzens schaust. Gestern bin ich joggen gegangen, in dem Dunkeln am Friedhof vorbeigekommen, habe so über die Mauer geguckt und habe mich gewundert, wie viele Kerzen da brennen. Extrem viele. Es könnte dir bewusst werden, dass wir nicht mehr zu Hause sind, wenn du über Friedhöfe gehst. Der Tod ist eigentlich der letzte und sicherste Beweis, dass der Mensch irgendwie letztlich verloren ist. Und jetzt im Abendmahl aber sagt hier einer, da wo ich bin, der ich für deine Abgründe sterbe und der ich dem Tod die Macht nehme, Jesus starb und auferstand, da wo ich bin, an diesem Esstisch hier, da ist dein Zuhause, mitten in einer verlorenen Welt. Vielleicht ahnst du seit kurzem, dass das wahr sein könnte, dass darin die Rettung liegen könnte. Das kann man nicht sehen, dieses Zuhause. Man muss es irgendwie glauben. Brot und Wein symbolisieren es zumindest. Und die Gemeinschaft der Menschen, die das auch glauben, versuchen, das zu verkörpern, dieses Zuhause. Aber letztlich ist es etwas, was in dir geschieht, was man nur Glauben nennen kann, dieses Zuhause zu erkennen. Vielleicht beginnst du seit ein paar Monaten, Wochen, Tagen. Und dann sei dir bewusst, wenn du gleich Brot und Wein nimmst, dann bekennst und glaubst du vielleicht zum ersten Mal in deinem Leben, der Tod Jesu ist mein Leben. Und sein Blut besiegelt meinen Bund zu Gott. Und ich glaube das. Und deshalb bin ich Teil dieser großen Familie hier. Seit heute, dann wird der 5.12., nee, heute ist der 6.12., ne? Naja, 11. Alles klar, jedenfalls das Datum, was wir heute haben, das wird dann vielleicht im Stillen für dich der Tag, den du fast feierst wie so einen zweiten Geburtstag. Bevor wir das Abendmahl feiern, habe ich noch einen dritten, kürzeren Punkt. Der mir auch wichtig ist. Nämlich, Familie mag gewöhnlich sein, aber sie ist real. Familie, Kirche mag gewöhnlich sein, aber sie ist real. Dieser Punkt kommt jetzt nur noch ganz lose im Text vor. Eigentlich kann man ihn nur mit Gewalt in diesem Text verankern. Ja? Man könnte jetzt sagen, ja, da sitzt ja der Verräter mit am Tisch, ne? Judas, Jesus weiß das. Und er ist immerhin mit diesem Mann, genauso ehrlich und aufrichtig teilt er mit ihm Gemeinschaft und liebt ihn, genauso aufrichtig wie die anderen, obwohl er weiß, was das für ein Typ ist. Allerdings, oder was dieser Typ, der so verkehrt nicht war, aber was der gleich Verkehrtes tun wird. Jetzt weiß ich nicht, Judas ist jetzt nicht so wirklich ein passendes Beispiel für die Gewöhnlichkeit der Menschen. Für durchschnittliche Leute mit ihren Fehlern und so. Wie gesagt, deswegen kann man das nur mit Gewalt in diesem Text verankern. Ich finde es aber wichtig für unser Thema, Beziehungen. Wir sind gewöhnlich und durchschnittlich. Dieser Jüngerhaufe als Ganze war ziemlich gewöhnlich und ziemlich durchschnittlich. Was ich sagen will, Kirche ist oft gewöhnlich und meine Frage an dich ist, hältst du das aus? Oder noch deutlicher gesagt, Kirche muss gewöhnlich sein und gewöhnlich werden und meine Frage an dich ist, machst du dabei mit? Eben habe ich ja gesagt, eigentlich ist der bessere Ort für eine Kirche eine Küche als ein Kino, nur dass man nicht so viele Leute da reinkriegt. Wenn wir das aber wirklich leben wollen, was ich da vorhin gesagt habe, Familie sein, also ein Ort, wo man so sein kann, wie man wirklich ist, wo eine gewisse Vertrautheit herrscht, wo man mit verstrubbelter Frisur sein kann, dann ist das nicht dieser Ort hier, ne? Wenn wir Verantwortung füreinander übernehmen wollen, eine Kirche sein, wo man wirklich einander kennt und hilft, wenn man Hilfe braucht, dann wird nicht dieser Ort die beste Plattform dafür sein. Und wenn Kirche wirklich ein Ort sein soll, wo man Grenzen überwindet, ethnische, soziale und so, man überwindet eine Grenze nicht, indem man neben einem Mensch aus Timbuktu sitzt, sondern hier im Gottesdienst, sondern indem man ihn kennenlernt. Also, wenn wir das wirklich leben wollen, was ich da eben beschrieben habe, dann wird das nur auf der Ebene tatsächlicher Beziehung gehen. Und eine Gemeinschaft, die das leben würde, wäre eine kleinere Gemeinschaft als 300 Leute. Dieser Gottesdienst ist sozusagen nicht das Gewöhnliche, das reale Leben zwischen Menschen. Das will er auch gar nicht sein. Er ist mehr das außergewöhnliche Ereignis am Sonntag. Es ist bewusst ein Raum, in den du kommen kannst, ohne dass jemand erkennt, dass du zum ersten Mal da bist. Und wir haben auch niemanden hier irgendwie instruiert, zu sondieren, wer ist neu und auf wen steuern wir zu und bieten ihnen dann Gemeinschaft an. Ja? Das ist bewusst nicht so. Allerdings, wenn du sie suchst, wirst du vielleicht hier auch am größten Mühe haben, sie zu finden. weil das eben nicht so passiert. Das hier ist bewusst ein außergewöhnlicher und kein gewöhnlicher Raum. Aber gelebte Kirche ist das hier deswegen noch nicht. Meine Frage ist, willst du mit uns gewöhnliche Beziehungen leben? Leute wirklich kennenlernen und dann merken, dass die meisten ein Stückchen normaler sind, leider, als sie so wirken auf den ersten Blick. Willst du mit uns Gemeinschaften formen, kleinere Gemeinschaften, in denen Vertrautheit sein kann und Unterstützung füreinander und wo Grenzen überwunden werden? So, ich werde in den nächsten Wochen, in den nächsten zwei Wochen diese Frage immer mal wieder stellen und ich werde, habe dabei auch schon einen konkreten Gedanken, wie wir das tun könnten, den erzähle ich aber heute noch nicht. Das ist also der Grund, um wiederzukommen und den zu hören. Ein Stichwort wird dabei ganz groß sein. Eigenverantwortung. Wenn du wirklich Beziehungen leben willst, gewöhnliche, reale Beziehungen, so im echten Leben, morgen, dann wirst du dich dafür irgendwie investieren müssen. Ein ganz einfacher Schritt, der einfachste, aber auch ein bisschen Investment ist, gleich mit zum Essen gehen. Lernt man Leute kennen. Allerdings muss man dann auch sich noch da hinsetzen, wo die anderen sich hinsetzen. Man muss irgendwie jemanden ansprechen. Ein anderer, schwierigerer, größerer Schritt ist, mal eine Mini-Church zu besuchen. Und jetzt kommt der letzte Schritt und damit komme ich jetzt zum Abendmahl. Eigentlich bin ich jetzt schon auf dem Zettel, wo Einleitung steht, auf eurem Zettel. Wenn ihr wollt, ihr könnt den Zettel auch beiseite legen, aber ihr könnt darauf auch mitverfolgen, welchen Ablauf das Abendmahl hat. Wir machen gleich dann auch das Licht ein bisschen heller. Der dritte Schritt, oder ein möglicher Schritt, Beziehung real zu leben, ein ganz kleiner, den können wir gleich beim Abendmahl mal ausprobieren. Ich hoffe, dass funktioniert und wird nicht chaotisch. Ich dachte, wenn wir heute schon Abendmahl feiern und es um Beziehung geht, dann können wir das nicht machen wie sonst, wo wir hier so rein anstehen und jeder nimmt so einzeln für sich so Becherchen und Brot und setzt sich wieder still und leise auf seinen Platz, sondern das muss irgendwie andere Formen haben. Und deswegen machen wir das heute ein bisschen anders. Miriam wird gleich ein Gebet vorlesen und dann haben wir eine Zeit der Stille, wo jeder für sich beten kann. Und dann werde ich die Einsetzungsworte aus dem Korintherbrief lesen. Soweit ist alles normal. Und dann steht ihr auf und geht zu einem der Tische. Ihr habt dafür auch ein paar Minuten Zeit. Die Band spielt Lieder. Ihr könnt also auch 5 Minuten sitzen bleiben und dann erst gehen. Soweit ist auch noch alles normal. Aber dann ist dort niemand, der euch Brot und Wein gibt. Wie sonst. Sondern es sind übrigens heute mehr Tische. Ne? Es sind hier unten 3, da in der Mitte 2, ganz oben auch nochmal 2. Geht also zu einem dieser Tische. Und nehmt euch selbst, aber nicht du mit dir allein, sondern geht zu einem der Tische. Und wenn ihr 3, 4, 5 Leute seid, die um diesen Tisch stehen, dann tut einfach dieses. Sagt euch kurz euren Vornamen und was ihr im gewöhnlichen, normalen Leben so tut. Euren Beruf oder auch einfach euer Hobby oder ich heiße Heinz Dieter und ich züchte Schnecken. Irgendetwas. Etwas, was mit dem realen, normalen Leben zu tun hat. Du kannst auch sagen, ich heiße Christoph, aber mir fällt gerade nichts ein. Ist auch okay. Aber schöner ist eine Sache, die mit dir zu tun hat. Sagt kurz euren Namen und dann nehmt Brot und reicht es dem Karl-Heinz, der Schnecken züchtet und sagt, Christi Leib für dich gebrochen. Und der Karl-Heinz nimmt Brot und reicht es dem nächsten Verena, Christi Leib für dich gebrochen. Und das Gleiche macht er mit dem Becher danach, Christi Blut für dich vergossen. Und nehmt es also gleich da so, wenn ihr um den Tisch steht. Ja? Das dauert 1 Minute. Es darf auch nicht viel länger dauern, weil da stehen noch andere Leute. Also der Sinn ist jetzt nicht, dass ihr mit Leuten an den Tisch geht, die ihr sowieso schon kennt, sondern eher mit Leuten, die ihr nicht kennt. Jetzt macht es nicht kompliziert, also sucht nicht verzweifelt nach Leuten, die ihr nicht kennt. Aber sucht auch nicht verzweifelt nach Leuten, die ihr kennt. Sondern vielleicht einfach so, wie ihr ansteht und dann seid ihr 3, 4, dann sagt ihr euch diese 3 Sätze. Ich heiße, und das mache ich im normalen Leben, dann Christi Leib für dich gebrochen, Christi Blut für dich vergossen. Und so feiert ihr Abendmahl ein bisschen miteinander und lernt Menschen kennen, wenn auch nur für einen Augenblick. So, für wen das total doof ist, natürlich ist es erlaubt, hinzugehen und sich einfach ganz normal wie sonst auch für sich zu nehmen. Ja, also fühlt euch nicht unter Druck. Manchmal braucht man das ja auch nicht andere Gesichter jetzt noch, sondern einfach mal ich und Gott und ich allein. Das ist auch okay, darfst du auch. Und wenn du gar nicht mitfeiern willst, weil du sagst, ich kann das eigentlich nicht glauben, das wäre nicht echt, weil ich das da mache, nicht ehrlich, dann bleib einfach sitzen. Die Band wird Lieder spielen, die du mitsingen kannst, oder du kannst die Texte auf der Rückseite lesen. Und wenn du heute zum Glauben kommen willst oder gekommen bist in der letzten Woche, wenn du diesen Schritt riskieren willst, auf Gott zu, dann findest du auf diesem Zettel ganz unten ein kleines, kurzes Gebet. Lies es einmal durch und dann bete es zu Gott und dann steh auf und nimm das erste Mal Brot und Wein im Bewusstsein, hey, ich gehöre zu dieser Familie. Okay. Ich hoffe, dass ihr das jetzt verstanden habt. Dann lade ich euch jetzt ein zum Esstisch Gottes, könnte man sagen. Im Namen Jesu, an seinen Tisch. Jeder, der an ihn glaubt, der das seit Jahren tut oder seit heute tut. Ich lade euch ein, Brot und Wein zu nehmen und damit zum Ausdruck zu bringen, Gottes Bund gilt für mich. Und ich verbinde mich, bin verbunden mit diesen Menschen, die hier sind.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.